Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Hallo Fabian.
Hallo, na?
Wenn das na heißt, wie geht's dir?
So ein bisschen.
Mir geht's gut. Ich bin jetzt den dritten oder vierten Tag symptomfrei. Das heißt, ich darf jetzt quasi bald aus der Quarantäne raus, wenn der Schlusstest vorliegt.
Richtig, richtig gut. Als ich gerade eben angerufen habe, man muss ja wissen, wir sprechen ja immer noch so 1-2 Minuten, bevor wir die Aufnahme starten, musste ich gefühlt 100-mal niesen, was aber nicht daran liegt, dass ich Corona hätte. Also es ist ja auch gar kein Symptom von Corona, sondern einfach, dass ich Heuschnupfen habe. Und jetzt, wo ich so viel Zeit habe und so viel Zeit hier auch draußen und in der Natur verbringe, muss ich den ganzen Tag niesen und meine Augen jucken. Also ich bin ja froh, dass ich nicht infiziert bin mit Corona, aber mich nervt mein Heuschnupfen gerade so ein bisschen.
Aber du weißt schon, dass 40-70% der Bevölkerung über den Zeitverlauf hinweg infiziert werden.
Ja, ich weiß, also ich habe ja auch schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, also oder mir gedacht, vielleicht war ich auch schon infiziert,
ja.
Vor Wochen und habe es vielleicht einfach gar nicht so gemerkt, weil ich bin ja relativ jung, ich bin ja 19, ich bin, ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine Maschine im Sport wäre, aber ich bin schon sportlich, also ich würde mal behaupten, ich lebe recht gesund und bin sehr fit von meinem Körper und kann sein, dass ich einfach, weil ich habe das immer mal wieder, dass ich für einen Tag dann so ein bisschen ausgenockt bin oder auch mal 1-2 Tage durchhänge, weil ich vielleicht ein bisschen Husten habe oder weil ich mal kurz Fieber hatte, aber dann geht's wieder. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich es vielleicht schon hatte und es einfach gar nicht gemerkt habe. Vielleicht kommt es aber auch noch. Ich mache mir aber bei mir gerade erstmal gar keine Sorgen.
Aber ganz wichtig wäre übrigens, dass unser Staat wüsste durch eine repräsentative Erhebung, wie viele Menschen eigentlich positiv sind, wie viel positiv ohne Symptome und schon ja. wieder genesen, wie viel negativ und. Denn das ist ja ungeheuer wichtig, um zu steuern, wie kriegt man diese Balance hin zwischen sozialer Isolation oder Nicht-Isolation, zwischen Homework ja. auf der einen Seite, zwischen der Dynamik in der Wirtschaft und ganz, ganz wichtig, dem Schutz der Gesundheit. Und das muss ja alles ein Stückchen in eine Balance gebracht werden. Leider fehlen uns da in diesem Lande die Daten, wieder ein Ausdruck fehlender Digitalisierung. Big Data Management ist unterbelichtet.
Ja, jetzt zum Thema Digitalisierung. Ich fand das witzig bei unserem letzten Podcast, wo es ja um Bildung ging,
ja.
Habe ich dann auch nochmal auf Instagram darüber gesprochen und dann hat mir ein Mädchen geschrieben, dass das auch alles gar nicht stimmen würde. Ihre Schule wäre total modern, die hätten nämlich auch iPads. Und dann habe ich, und das war gar nicht so böse gemeint, habe ich sie gefragt, und nutzt ihr diese iPads gerade? Hat sie geschrieben, nee, die liegen in der Schule.
so. Ja, wunderbar. Aber wie Menschen dann glauben, dass was digital sei.
Ja, aber was du gerade richtig angesprochen hast, Thema Homework und Homeoffice, ich glaube, ja. das beschäftigt ja gerade nahezu alle Menschen, zumindest in Deutschland, die arbeiten. Also klammern wir mal die Schüler und Schülerinnen aus, aber auch dich und mich. Ich wollte dich auch mal fragen, was machst du eigentlich? Du arbeitest ja wahrscheinlich auch nebenbei wieder an 1000 Dingen von zu Hause.
Ja, ich mache im Grunde, ich habe mein Bundestagsbüro, das habe ich jetzt nach Hause verlegt.
Ja.
Und zwar komplett. Ich habe einmal die Woche habe ich eine Videokonferenz mit meinem Team. Ansonsten habe ich natürlich Telefonate, wenn es um Einzelfragen geht. Und natürlich arbeite ich an Konzepten, an Entschlussanträgen für den Bundestag, an kleinen Anfragen für die Bundesregierung, indem ich sozusagen ja auf der einen Seite Siri nutze. Siri hat inzwischen, versteht mich inzwischen sehr gut. Und auf der anderen Seite natürlich, dass ich in Texten von Kolleginnen und Kollegen weiterarbeite. Also ich bin im Grunde total online. Wir hatten übrigens schon vor ein paar Tagen mit über 70 Abgeordneten hatten wir eine virtuelle Fraktionssitzung über 4 Stunden lang.
Ja. Kurz mal da meine Frage, also bevor wir abschweifen, aber was hältst du von dem Verhalten der AfD? Die sitzen ja weiterhin recht eng zusammen und machen ja Aussagen, wie sie würden sich auch nicht davon einschüchtern lassen von Corona. Was ist da deine Meinung?
Ja, also ich meine, dass die AfD mit der Wissenschaft nicht viel am Hut hat, das wissen wir ja. Egal ob Klimaforschung, Genderforschung oder jetzt Gesundheitsforschung. Aber man sieht ja an den massiv sinkenden Zustimmungsquoten für die AfD, dass die Corona-Krise nicht ihre Zeit ist.
Ja, nee, ich habe auch, also ich habe einen TV-Bericht gesehen, wo sie aber auch ganz stolz gesagt haben, wie gesagt, Corona würde sie nicht einschüchtern, und ich dachte so, ach du Scheiße, man kann auch an der Realität vorbeilaufen.
Ja gut, ich meine, mich schüchtert Corona auch nicht ein, aber ich muss mich dann nicht wie Graf Rotz aufführen und im Grunde gesundheitsschädlich agieren, aber da sitzen so viele auch Trottel drin. Vor allem auch die eigene Meinungsbildung ist ja da nicht sonderlich ausgeprägt. Da wird ganz viel über die Fraktionsspitze gesteuert, und die Meinung wird da ziemlich stark programmiert.
Ja, kommen wir mal wieder zurück zu Homeoffice. Ja. Wie siehst du das? Viele Arbeitgeber haben ja jetzt einfach Homeoffice verordnet, obwohl viele Menschen gar nicht darauf vorbereitet waren. Kann ein Arbeitgeber einfach sagen, ihr macht jetzt alle Homeoffice?
Also allein kann er das nicht machen, aber er kann mit dem Betriebsrat Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten, die haben ja überwiegend Betriebsräte, da wird eine Betriebsvereinbarung gemacht, und dann kann das schon im Einvernehmen mit dem Sozialpartner, jetzt bin ich da ein bisschen juristisch, kann dieses dann angeordnet werden. Aber allein als Herr im Hause oder Frau im Hause kann man das nicht einfach nur so umsetzen. Übrigens kann ja auch kein Arbeitgeber davon ausgehen, dass die privaten Räume seiner Mitarbeiterin oder seines Mitarbeiters jetzt Arbeitsräume werden. Also das muss schon im Grunde sauber in eine Vereinbarung gegossen werden. Und das ist ja überwiegend richtig gut passiert in Deutschland.
Ja, ich bin auch total beeindruckt, gerade von, und ich möchte jetzt hier nicht auf das Vorurteil zurückkommen, dass ältere Menschen Technik nicht verstehen würden, aber ich sehe gerade auch viele Leute, zum Beispiel meine Mutter, die arbeitet zwar nicht gerade von zu Hause, aber die macht jetzt Yoga-Stunden per Videochat.
Ja.
Und ich sehe immer wieder auch ältere Menschen, die jetzt halt Technik nutzen, die, klingt blöd, aber für mich eigentlich seit Jahren ja normal ist, die sich aber super da drin zurechtfinden. Weil anfangs dachte ich ehrlich gesagt, oh Mist, das kann ja nicht gut gehen. Aber zum Beispiel auch bei meiner Mutter, die ist richtig gut da drin. Die ist mega der Pro, könnte man schon sagen, jetzt in Programmen wie Zoom.
Ja.
Also das funktioniert.
Also ich finde, dass es gibt ja ein deutsches Sprichwort, Not macht erfinderisch. Man könnte auch ein bisschen drastischer sagen, manchmal braucht man eine Krise, um das Richtige zu machen.
Ja.
Und natürlich glaube ich persönlich, dass wir einen richtigen Digitalisierungsschub erleben werden bei dem Thema Bildung, bei dem Thema Homeoffice, bei dem Thema Telemedizin und bei dem ganzen Thema Umgang mit der öffentlichen Verwaltung. Denn das sind im Grunde die Themen, wo Millionen von Menschen Antworten brauchen oder Angebote haben oder kommunizieren und interagieren. Also da bin ich fest davon überzeugt, dass das unsere Welt nach Corona, toi toi toi, verändern wird.
Ja, Not macht erfinderisch. Momentan haben wir ja auch eine gewisse Not, beziehungsweise mangelnde Kräfte an bestimmten Arbeitsplätzen. Zum Beispiel, wenn wir uns Erntehelfer angucken oder auch im Gesundheitswesen, fehlen oder werden in der Zukunft Leute fehlen. Was glaubst du da? Wie gesagt, Not macht erfinderisch. Welche Erfindung brauchen wir da jetzt?
Also ich glaube nicht, dass wir dieses Problem in diesem Jahr lösen werden. Aber natürlich wird im ganzen Bereich der Erntehilfe, da kann man noch relativ viel automatisieren und Maschinen und Geräte bauen, die im Grunde einen großen Teil der Arbeit automatisieren, wo der Mensch dann nur noch Partner ist von der Maschine oder die Maschine es sogar selber macht. Aber das ist ein Stückchen auf die nächsten Jahre gesprochen. Jetzt haben wir eine extreme Knappheit an Pflegepersonal, ja, aber auch an Erntehelfer und das wird sich nicht lösen lassen. Jetzt, natürlich werden aus dem Ruhestand werden Tausende von Pflegerinnen und Pflegern und Ärztinnen und Ärzten zurückgerufen und ich finde es ganz toll, wie die dem Aufruf Folge leisten und ihr Leben und ihre Arbeit wieder den Kranken, den Patienten zur Verfügung stellen. Aber das ist mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist noch nicht die Problemlösung. Wir werden mit ganz engen Ressourcen diese Krise meistern müssen. Und was mich natürlich, wenn man jetzt nicht über Homework spricht, sondern ja, Work, Arbeit beim Patienten, was ich einen Skandal finde, wie Pflegepersonal, wie Ärzte, und ich weiß das von meiner eigenen 95-jährigen Mutter, wie miserabel die mit Schutzbekleidung, mit Atemmasken, mit Handschuhen, mit Desinfektionsmitteln, mit Schutzbekleidung ausgerüstet sind. Das ist skandalös.
Das stimmt. Ich habe im Radio vorgestern gehört, dass die Bundeswehr, ich glaube, 3 Millionen Atemschutzmasken verloren hätte.
6, ja.
Wie passiert denn sowas?
Ja, also die Bundeswehr hat es nicht verloren, sondern die sind auf dem Flughafen in Afrika verloren gegangen. Ich sag mal simpel, da würde ich jetzt der Bundeswehr keinen Vorwurf machen.
Nee, das meine ich auch nicht so. Ich meinte, die zur Bundeswehr gehen sollten.
Es gibt sogar Vermutungen, dass der Lieferant die zu besseren Preisen an jemand anders verkauft hat. Also, aber eigentlich müsste man erwarten, dass ein Sozialstaat, der auf die Gesundheit seiner Bürger baut, dass der ein Lager hat, nicht für alle Menschen, aber Lagerhaltung zumindest für Pflegepersonal und Ärzte.
Ja, ich finde das auch sehr interessant, dass wir in unserem ersten Corona-Podcast, langes her, ja schon gesagt haben, dass es wahrscheinlich Engpässe geben wird. Wir haben uns da zwar überwiegend auf Medikamente konzentriert, aber wie wir sehen, gibt es gerade Engpässe mit Atemschutzmasken, was ja auch keiner erstmal gedacht hätte. Und ich finde es unglaublich ekelhaft. Zum Beispiel auch in Köln gab es einen Kiosk, der hat, glaube ich, für 4,50 Euro oder knapp 5 Euro dann jeweils eine so eine ganz dünne Schutzmaske verkauft, also die von der ersten Stufe, die nicht wirklich viel bringen, wie gesagt, für 5 Euro pro Stück.
Gut, also in der Krise zeigt sich das Gute im Menschen, aber auch das Schlechte.
Ja, das stimmt. Was glaubst du denn sind die Aufgaben des Staates? Du als Politiker kannst da vielleicht besser drüber reden als ich. Ich meine, es wurden ja schon unglaublich viele Dinge, aber ich muss sagen, ich habe auch den Überblick ein bisschen verloren. Was wurde eigentlich alles jetzt schon gemacht, gerade für Selbstständige? Welche Hilfen wurden bereitgestellt und was muss deiner Meinung nach noch getan werden?
Also erstens glaube ich, es wurde 50 Milliarden Paket geschnürt für Selbstständige und Kleinunternehmer. Und da gibt es Cash auf die Hand für Unternehmen bis 5 und bis 10 Mitarbeiter, sodass man zumindest ein Stückchen die nächsten 2 Monate überbrücken kann. Zweitens das Kurzarbeitergeld und da übernimmt ja der Staat die Sozialversicherungsbeiträge. Das ist ein weiteres Milliardenpaket. Das ist im Grunde ähnlich wie in der Weltwirtschaftskrise, die du wahrscheinlich, ja, du erinnerst dich schon noch dran, 2007, 2008.
Ja, da war ich aber nicht. Also da habe ich wahrscheinlich im Garten Fußball gespielt.
Ja, aber ein bisschen hast du gehört.
Da war ich 7. Ja, natürlich, klar. Ich weiß auch, was da passiert ist. Aber ich meine, damals war ich nicht davon so direkt betroffen.
Dann gibt es natürlich zum Zweiten für die Unternehmen von 10 bis 249 Mitarbeiter. Warum 249? So wird der Mittelstand statistisch eingegrenzt. Gibt es umfangreiche Liquiditätshilfen, Steuerstundungen, Kredite. Wobei da natürlich ein Schlüsselthema ist, wie schnell das System der Volks- und Raiffeisenbanken, der Stadtsparkassen, wie auch immer, und dann der einzelne Sachbearbeiter tatsächlich dieses unbürokratisch löst. Also da liegt noch ein Stück Problem in der raschen Umsetzung. Und dann gibt es den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der insgesamt 600 Milliarden umfasst. Da geht es darum, Unternehmen vom Konkurs, vor der Illiquidität zu retten. Da kann es bis reingehen zu Staatsbeteiligungen. Beispielsweise hat die TUI jetzt einen Kredit bekommen von 1,6 Milliarden Euro, damit sie überhaupt als Unternehmen weiter existieren kann. Und das ist sozusagen für die größeren Mittelständler und die Großunternehmen. Also im Grunde gibt es ein umfangreiches Hilfspaket, wo aber die Krux, die liegt in der schnellen und unbürokratischen Umsetzung. Ich kriege Unmengen an Messages und Mails, die mir schildern, wie langsam und bürokratisch das geht. Die Maschine läuft, ja, ein 80-Millionen-Land mit einigen Millionen Unternehmen, von den ganz kleinen bis den großen. Bis da der Apparat ans Laufen kommt, also das geht nicht auf Knopfdruck. Da muss man auch ein bisschen trotz Not ein Stückchen Geduld haben, bis der Apparat voll läuft. Aber persönlich glaube ich, wir haben ein Paket geschnürt, das insgesamt bis zu 1,5 Billionen geht. Also da wird's mir ganz schummrig, wenn ich diese Zahl höre. Weil da ist für mich immer die Frage, wie oft kann sich ein Land sowas leisten? Und jetzt kommt natürlich noch die europäische Seite, Spanien, Italien, Griechenland, die Volkswirtschaften, die waren ja schon nicht stabil und haben noch gelitten unter der Krise von 2007, 2008. Große Sorge, dass jetzt weitere Hunderte von Milliarden zur Stabilisierung in Europa ausgegeben werden. Und das ist natürlich alles Geld, das letztlich auf Pump geht. Ne? Da steht ja dann keine Wertschöpfung hinten dran. So, und das ist die ganz, ganz große Sorge, die ich habe, dass dieser finanzwirtschaftliche Regenschirm oder Sonnenschirm, muss man ja fast sagen, dass dieser Schirm, dass der irgendwann mal platzt. Aber toi, 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 im Augenblick ist das, glaube ich, die richtige Maßnahme. Nur, wir müssen so schnell wie möglich einen Impfstoff finden. Punkt.
Ja. Das auf jeden Fall. Und was du gerade eben auch gesagt hast, dass es alles sehr, sehr langsam läuft. Wenn man in Berlin zum Beispiel gestern als Selbstständiger Hilfe beantragt hat, also ich habe das gesehen in einer Story auf Instagram von einer Freundin. Sie hatte, glaube ich, die Nummer 62.000 irgendwas und vor ihr in der Warteschlange waren noch 57.500 Leute. Da wartet man gerade erstmal so ein bisschen. Also das dauert auf jeden Fall. Wenn man bedenkt, dass eine Person, also wenn sie dann drankommt, bis zu 30 Minuten braucht. Und ich glaube, da sitzen gar nicht mal so viele Menschen, die das gerade betreuen. Kann man das mal hochrechnen, wann man dann mit dem Platz, also wenn 57.000 Menschen noch vor einem sind, wahrscheinlich wird sie in einer Woche drankommen. Ja, das dauert auf jeden Fall alles. Glaubst du denn, oder beziehungsweise wie lange glaubst du, kann ein Land wie Deutschland diese Krise finanziell bewältigen?
Also ich glaube nicht, dass wir mehrere solcher Rettungsschirme aufspannen können. Ich glaube, der jetzige Rettungsschirm, der trägt ja so Pi mal Daumen bis Pfingsten. Und wir müssen wieder Wege finden. Es gibt ja unterschiedliche Interessenlagen. Das eine ist der Schutz der Gesundheit der Menschen, insbesondere der besonders Gefährdeten, auch der Älteren. Das zweite ist, dass Menschen ja verrückt werden in der sozialen Isolation. Da fällt einem ja das Dach auf den Kopf. Also man kann das, das sollten wir übrigens nachher nochmal drauf eingehen, Homework, wenn drei quengelige Kinder zu Hause sind, das Homeoffice. Also da gibt es nochmal eine ganz andere Problematik. Aber natürlich dieses Thema der sozialen Isolation. Und wir wissen ja, dass die Frauenhäuser überfüllt sind. Häusliche Gewalt, ja. Das sind ja alles Themen, die deutlich anwachsen, wenn man keine Bewegungsfreiheit hat und wenn man nicht in andere soziale Netzwerke reingehen kann. Das ist die zweite Interessenlage, neben dem Thema Gesundheit. Und das dritte ist, wir können die Wirtschaft nicht stilllegen. Wir brauchen Wertschöpfung, um all das, was wir tun, um das zu finanzieren. Das heißt, wir brauchen wieder ein dosiertes Anlaufen der Wirtschaft. Denn Homeoffice schafft ja noch nicht zwangsläufig Wertschöpfung. Ne, sondern es sind ja in diesem Lande ganz stark die Maschinen, die Anlagen, die pharmazeutische Industrie, die chemische Industrie, die Medienindustrie, das muss ja im Grunde alles, das hat ja auch mit Realwirtschaft, mit Produktion zu tun, das muss wieder anlaufen. Und diese drei Sachen, ich vermute, dass die Bundesregierung nach Ostern den strikten Ausgangsstopp oder den regulierten, muss man ja sagen, das sind ja Beschränkungen, dass da ein Stück Lockerung reinkommt, dass wieder mehr Betriebe aktiv am Wirtschaftsleben teilhaben. Aber das setzt voraus, dass wir erstens Millionen von Schutzmasken haben. Das sagen ganz, ganz viele Ärzte und möglichst übrigens von recycelbaren Schutzmasken. Und zum Zweiten, dass wir Schnelltestverfahren haben, wie beim Drive-Thru bei McDonald's und Schnelltests, wo man innerhalb von Minuten im Grunde das Ergebnis erfährt, so dass man im Grunde sieht, wer kann zur Arbeit gehen und wer kann nicht zur Arbeit gehen. Also das sind im Grunde zwei ganz zentrale Sachen, die wir hinkriegen müssen, wobei ich da schon Sorgenfalten habe. So, und jetzt habe ich eine lange Antwort gegeben auf deine kleine Frage eigentlich, wie lange hält's die Wirtschaft aus?
Genau, wie lange würdest du sagen, kann Deutschland sowas finanziell überhaupt tragen?
Also den jetzigen Zustand des Shutdowns, den können wir nicht bis in den Herbst tragen.
Ja, okay. Ich glaube aber auch, jetzt wo ich über die Frage nachgedacht habe, ich glaube, es ist am Ende vielleicht auch keine finanzielle Frage, sondern am Ende werden halt auch alle verrückt.
Ja, es ist eine.
Also es wird uns vielleicht nicht am Geld ausgehen, aber auch was du gerade ansprichst mit Familien, die zwei oder drei Kinder haben, wo man jetzt von den Eltern auf einmal zum einen erwartet, dass die perfekt im Homeoffice sind, auf der anderen Seite aber quasi die Rolle eines Lehrers übernehmen. Das kann nicht lange funktionieren.
Home Teaching, Home Care. So, und das zum Teil auf engstem Raum. Gestern habe ich mit einer Familie gesprochen, da sagte mir die Mutter und mein Mann, der sitzt jetzt drüben im Schlafzimmer auf dem Bett und macht Home Office. Und ich renne ständig hin und her, hab einen Teilzeitjob, mach da auch Homeoffice, hab drei Kinder zu Hause. Ich könnte jede Stunde neu aufräumen. Es sieht aus wie im Chaos in der Wohnung. Und dann muss ich denen gleichzeitig noch helfen beim Schulunterricht, weil die Lehrer ja im Kern nur Aufgabenblätter per E-Mail schicken.
Das geht auch dauernd nicht.
So, also wir haben im Grunde so viel Druck in der Pipeline, wirtschaftlich, sozial, ja, aber auch persönlich, was die Gesundheit betrifft, dass im Grunde ein solcher Shutdown, wie wir ihn heute haben, den halten wir so nicht durch.
Ja, Ja, im Endeffekt geht es uns beiden dann ja immer noch recht gut, weil ich mache mir auch wirklich, was du gerade mit den Frauenhäusern noch angesprochen hast, die Frauenhäuser sind voll, ich mache mir auch wirklich Sorgen um viele Frauen, Stichwort häusliche Gewalt. Ja, wenn man jetzt auf engem Raum den ganzen Tag auch rumhocken muss, steigen natürlich auch da die Zahlen. Deswegen, ich glaube, bevor Deutschland das Geld ausgeht, drehen sowieso alle durch. Und hoffen wir mal, dass wir nach Ostern, nach Pfingsten spätestens vielleicht Lösungen gefunden haben, um das ganze System, sei es ein soziales oder ein wirtschaftliches System, wieder so halbwegs ans Laufen zu bringen.
Ja, das kann ich nur so unterstützen. Also bevor das Geld ausgeht, werden wir alle irre an dem Thema.
Finde ich jetzt auch ein schöner Abschluss für diesen Podcast. Ich wünsche dir natürlich weiterhin gute Besserung, auch wenn es dir seit, wie du ja sagst, 3 Tagen wieder auch ganz gut geht. Aber hoffentlich bekommst du auch keinen Rückfall. Ich hoffe auch, dass deiner Mutter es weiterhin gut geht.
Die rufe ich gleich an.
Liebe Grüße von deinem Podcast-Partner. Toi, 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 dass es Steven weiterhin gut geht.
Ganz lieben Dank. Und das gilt natürlich auch für dich und deine Familie und deine Angehörigen.
Ja, und natürlich auch für alle, die den Podcast gerade hören. Wir hoffen, dass ihr nicht vollkommen durchdreht und dass ihr auch alle weiterhin gesund bleibt. Wir stehen das durch. Mehr kann man ja gerade auch nicht sagen, aber wir stehen das durch.
Gemeinsam. Tschüss.
Super, ciao.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.